Der Friede Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, viele namhafte Bibelkenner unserer Tage stimmen darüber ein, dass wir uns mitten in der sogenannten Endzeit befinden. Viele Hinweise in der sogenannten Endzeit finden wir auch in der Heiligen Schrift. Und dennoch ist unser menschliches Ohr nicht sehr geneigt, solche Botschaften hören zu wollen. Ich kann das gut verstehen. Ich hatte einen Onkel, der sprach eigentlich nur immer über die Endzeit. Ob das Geburtstagsfeiern waren oder irgendwas anderes, er hatte immer dasselbe Thema. Das ist es bei uns nicht, aber es ist angebracht, auch einmal ernsthaft dieses Thema zumindest mal in sich aufzunehmen mit hörenden Ohren. Warum ist dieses Thema nicht so gewünscht? Wollen uns Worte der Heiligen Schrift hierzu Angst machen? Uns nur noch mehr verunsichern? Sicherlich, bis zu einem gewissen Grad ist dem so. Und das ist auch gut so. Denn die täglichen Nachrichten im Fernsehen mit den oft schrecklichen Bildern verunsichern sie nicht auch uns fast noch mehr wie die Worte in der Heiligen Schrift? Vielleicht reicht einem aber auch schon die Vielzahl an Negativeindrücken. Und am Sonntag möchte man dann eigentlich hiervon in Ruhe gelassen werden. Unser heutiger Predigtext handelt auch von Katastrophen. Aber er zeigt auch im Gegensatz zu allen anderen Nachrichten, die wir hören und sehen, er zeigt die Möglichkeit auf, aus diesen Katastrophen heil herauszukommen. Damit das aber geschieht, werde ich als Hörer eine klare Entscheidung zu treffen haben. Die nimmt uns Gott nicht ab. Diese Entscheidung liegt allein bei Ihnen und bei mir. Heil oder Unheil? Hören wir nun auf die Schlussworte Jesu bei seiner Bergpredigt, aufgezeichnet in Matthäus Kapitel 7, in den Versen 14 bis 29. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kam und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Winde kamen und ja, die Beten und stießen das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Liebe Gemeinde, zwei Häuser, Felsen, Grund oder Sandgrund, auf Felsen gebaut oder auf Sand. Für welches Fundament entscheiden wir uns heute nach dem Gottesdienst? Oder vielleicht schon während des Gottesdienstes? Aber wir spüren es diesen Worten Jesu ab, wir hören es ja heraus. Das Volk entsetzte sich. Sieht das heute bei uns nicht genauso aus? Ein Entsetzen löst doch das andere ab. Einmal wird man von einem Unfall, von einer Katastrophe persönlich mehr betroffen und das andere mal weniger. Oft genug jedenfalls erreichen unsere Ereignisse auch im Privaten, wie auch aus dem öffentlichen Leben, die uns schon rein instinktiv die Fragen aufdrängen, ja, wenn das so war, wie soll es denn eigentlich weitergehen? Ja, wenn das so war ist, was mir jetzt auch der Facharzt gesagt hat, wie soll es dann mit mir und meiner Familie weitergehen? Haben Sie solche Gespräche nicht auch schon gehört? Wie soll das eigentlich weitergehen? Warum wird jetzt im Blick auf unseren sozialen Status, auf unsere Wirtschafts- und Finanzkrise, wie wird das weitergehen? Warum wird dagegen nichts Sinnvolles von der Regierung unternommen? Manchmal werden derartige Fragen auch gleich im Keim in uns erstickt, weil wir gar nicht mehr eine einigermaßen vernünftige oder gar eine ehrliche Antwort erwarten. Wir wollen uns eine Enttäuschung also mehr erfahren. Und dennoch, uns ernsthaft zu schaffen machen, wir aber nicht wissen, wie wir damit, damit fertig werden kann. Eine ernsthafte Krise entstand ja bereits im Paradies bei Adam und Eva nach dem Griff. Mit dem Verweis aus dem Paradies waren auch gleichzeitig die Weichen für Krisen. Im Alltag denken wir an die Kisten und Dornen. Aber auch harte Überlebenskrisen. Steigt mein Ding auf, meine Gabe nicht darauf. Und schon ist der Totschlag vorprogrammiert. Die Bibel ist voll von der ersten bis zur letzten Seite der Offenbarung von Krisen, aber auch von Wegen, die aus der Krise führen. Lassen Sie es mich auf den Punkt bringen. Unsicherheiten bis hin zu gravierenden Existenzängsten nisten sich zunehmend bei uns ein. Da können auch so kurzfristige Hochs, wie wir es im Moment erleben und es uns vorhergesagt wird, auch die dichten Wolken nicht vertreiben. nicht wegen meiner heftigen Schmerzen aufsuche, keine klare, keine hilfreiche Diagnose stellt. Man wird durchgereicht zu einem anderen Spezialisten. Ist dadurch die Krise behoben in mir, die Fragen weggescheut? Oder wie sicher ist noch mein Arbeitsplatz? Oder wenn bin ich mit meinem Geld am Ende? Wann muss ich bei Hartz IV anklopfen? Meine Lieben, wie dramatisch die Lage ist, ist mir eigentlich gestern Nachmittag erst so richtig klar. Ich habe in Idee Folgendes gelesen. Für das Jahr 2010 werden 140.000 Privatinsolvenzen erwartet. Besonders betroffen seien vor allem junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren. Im ersten Quartal dieses Jahres sei in dieser Bevölkerungsgruppe die Zahl der Privatinsolvenzen um 72% gestiegen. Die Verarmung schreitet voran. Daran wird doch deutlich, welch starke Unwetter in unsere Gesellschaft schon eingefallen sind und vor allem das Lebenshaus, die Lebensperspektiven junger Menschen außerordentlich schwer bedroht. Mich persönlich, und das gestatten Sie mir bitte, berührt zurzeit die seit 1 bis 2 Jahren eingetretene Finanzkrise am meisten. Warum? Mich berührt nicht immer alles in gleicher Weise, aber das berührt mich. Warum? In aller gebotenen Demut möchte ich dies begründen, weil ich über eine Reihe von Jahren in meinem Konzern mitverantwortlich war bei der Erstellung von Ergebnis und wichtige Bilanzdaten für einen Zeitraum von 3, 5 und 10 Jahren. Und hier braucht man eine Vielzahl wichtiger Eckdaten, um dann geeignete Prämissen zu unterstellen und einzubringen. Die eingetretene Finanzkrise ist doch bei Licht betrachtet das Ergebnis aufgehäufter Schuldenberge weltübergreifender Volkswirtschaften. Und für Schulden gibt es ja ein Stichwort. Schulden wachsen uns schnell über den Kopf. Sie entwickeln eine Eigendynamik in sich selbst. Wenn man mal damit angefangen hat, dann denkt man ja, auf die kommt es 2 Euro, kommt es auch nicht mehr an. Und dann geht es weiter. Unsere Staatshaushalte, habe ich manchmal den Eindruck, folgen auch bis zu einem gewissen Grad dieser Linie und ziehen große Summen in Wechseln auf die Zukunft unserer Kinder. Diese Schuldenberge werden noch immer, auch heute, auf anstatt abgebaut. Ob alte Sparmaßnahmen so greifen, wird man noch erleben müssen. In meinen Gesprächen, die ich in der letzten Woche gewusst habe, im Hinblick auf den heutigen Gottesdienst mit Experten führte, da wagt man in Bank wie auch in Regierungskreisen, so wurde mir gesagt, so gut wie keine Prognosen mehr, insbesondere Prognosen, wie sicher unsere Währung, Dollar oder Euro, die Zukunft überstehen werden. Ein großer Bankenkrach, ich ziehe wörtlich, sei nicht mehr völlig auszuschließen. Wie stellen wir uns darauf ein, meine Lieben? Das ist doch die Frage. Das tun Sie doch auch. Und ist das überhaupt möglich? Offensichtlich nicht mehr mit Mitteln, die allein in Menschenmöglichkeiten, Maßnahmen, Überlegungen, Hochrechnungen aller Art entstehen. Aber Christen haben in der Bibel ebenfalls keine Verheißung, das möchte ich ganz bewusst auch unterstreichen, die ihnen ein Wohlergehen auf Lebenszeit in dieser Welt zusichern. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann bezieht sich dieses Leben eben nicht in erster Linie auf diese Welt, sondern auf das zweite Leben in der Ewigkeit. Und deshalb sind das wichtige himmlische Hilfen für unser Leben auf dieser Erde, um das ewige Leben zu erreichen. Das allein sollte das Lebensziel eines jeden Christen sein. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Diesen Vers aus dem Hebräerbrief erinnere ich mich noch so wie heute im Konfirmandenunterricht 1948 gelernt. Und genau das war auch mein Predigtext in dem Heimatort in Bessarabien, wo ich geboren bin, durfte ich dort nach 66 Jahren auf dem Friedhof zum ersten Mal wieder ein evangelisch-lutherischen Gottesdienst halten. Mit Teilnahme auch vieler Einheimischen. Es wurde alles auf dem Russischen gesetzt. Und genau das will nämlich Jesus in dem Bild des Hausbaus auf Sand oder Felsen zum Ausdruck bringen. Er bietet uns die uneingeschränkte Möglichkeit, also für jeden Einzelnen uneingeschränkt, das Haus seines Lebens auf den Felsen Jesus Christus zu bauen. Und nur der Sohn kann nicht nur allen Naturgewalten, Unwettern und Stürmen in dieser Welt widerstehen, sondern, und das ist etwas ganz Entscheidendes, sondern er kann auch allen, betone allen, noch so üblen Machenschaften und zerstörerischen Krisen des altbösen Feindes zum Ende bringen. Denken wir eben an diese meine persönlichen Gesundheitskrisen, aber auch an die Finanzkrisen und Wirtschaftskrisen, Umweltkrisen, Epidemien und vieles andere mehr. Und genau diese Macht Satans sollen und müssen auch Christen, stets im Auge behalten, aber ohne Furcht. In der Welt habt ihr Angst, keine Furcht, Angst, aber seid los, ich habe die Welt gewonnen. Martin Luther hat dunkle Täler in seinem Leben hautnah erfahren und seine Erfahrung in Worte gefasst, die wir nachher singen werden. Mögen sie auch zu unserem eigenen Bekenntnis werden. Der altböse Feind mit Ernst, und jetzt steht es hier genau, mit Ernst erst jetzt mein. Ja? Großmacht und Philist, seine grausame Rüstung ist auf. Er ist nicht seinesgleichen. Und der Fürst dieser Welt, so dichtet er weiter, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nichts. Das macht. Er ist gerichtet, das heißt gerichtet. Er bewegt sich in Schranken Gottes. Auf Erd ist nicht seinesgleichen und ein Göttlein, so sagt dann Luther am Schluss, ein Göttlein kann ihn fällen. Ich bin überzeugt, Sie wissen, wer dieses Göttlein ist. Jesus. Jesus allein. dieses Wörtlein bringt uns wieder zurück zum Felsen, über den wir bereits kurz gesprochen haben. Liebe Gemeinde, erst wenn die Stürme vorüber sind, erkennt man die Ausmaße der Katastrophe für Tier und Mensch. Dann nämlich entscheidet sich, ob mir mein irdisches Sandhaus oder auch gleichzeitig mein himmlisches Haus zerstört. Und damit meine ich meinen Glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Gestatten Sie mir bitte einen Rückblick in mein Leben. Und ich bitte Sie darum, was ich jetzt ausführe, soll ausschließlich zur Ehre Gottes verstanden werden. Es waren die letzten Apriltagen des Jahres 45. Als die Engländer nach heftigen Kämpfen mit deutschen Soldaten überwiegend waren, das Dorf Hafen Kreisströmer Förde einnahmen. Viele Häuser gingen an jenem Vormittag in Flammen auf. Auch das, in dem wir wohnten. Es brannte einschließlich Kellergeschoss. Und dort durfte mein Vater hauptsächlich das und auf der Flucht mit dem Planwagen mitgeführte kleine Vermögen oder Sachen, die wir noch hatten, dort unter dem Keller geschossen. Es verbrannte alles. Wer konnte jetzt meinem Vater sagen, wie es weitergeht mit ihm und mit seiner Familie? Schließlich teilten wir damals Tausende, nein, aber Tausende von Flüchtlingen und Ausgebombten das elende Schicksal und die elende Frage, wie wird es wohl jetzt weitergehen mit uns? Nach einigen Wochen dürftige Unterkünfte, teilweise in Torfschuppen, wurde uns als sechsköpfige Familie ein einziges mittelgroßes Zimmer auf einem Bauernhof zugewiesen. Und wir waren glücklich und dankbar, wenigstens mal wieder ein Dach über dem Kopf zu haben. Jetzt ging es uns ja schon viel besser, als es Jesus ging. Hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Und das hatten wir doch. Hat er uns nicht reich gemacht? So fühlten wir uns. Der Name Jesus wurde in jenen Tagen nicht nur zu einem Felsen, nicht nur zu einem Magneten, der seine mühseligen und geladenen Nachfolger anzog, sondern er wurde auch gleichzeitig für uns zu einer Quelle lebendigen Wassers, im klaren Hochdeutsch. Man fing an, sich wieder Bibelverse in Erinnerung zu rufen. Man fing an, wieder zu beten, zu singen. Und diejenigen, die Jesus lieb hatten, fanden dann auch zueinander, wo immer und wann immer es möglich war. Gesangbücher waren so gut wie nicht vorhanden. Ich kann mich an keins erinnern. Liebe wurde also aus dem Gedächtnis oder irgendwo abgeschrieben. Und genau diese Aufgabe ist mir auch zugefallen. Ich habe sie in einem Schulhof, haben wir die Lieder aufgeschrieben. Einer hat es dann vorgesagt und die anderen haben immer ein Stückchenweise. Mein erstes Lied, ich mache dieses Klavier mit mir mit. Dieses erste Lied, ja, die Kinder sind jetzt, aber vielleicht hören sie es doch. Dieses erste Lied, das ich damals aufschrieb, ich habe in meinem Handschrift gestaunt. Das erste Lied, aber wiedererkannt. Das erste Lied, hat folgenden Text. Vielleicht kennt manche Ältere von Ihnen das auch noch. Bin mal gespannt. Wer so, dann machen Sie den Fingerchen so. Ja, bitte. Gott liebt die kleinen Vögelein, von Unglück rettet er. Und wenn er so die Vöglein liebt, so liebt er mich noch mehr. Er hat geschaffen Blumen alle. Nicht nur die Gesichter der Kinder. Frisches Quellwasser aus dem Felsen Jesus Christus erquickte in solchen jenen Tagen jung und alt gleichermaßen. Und meine Lieben, eine solche Gemeinschaft, jung und alt, Kinder, alles zusammen auf einem Haufen, das prägt und das erhält den Glauben. Wenn dieses Lied, Entschuldigung, noch zwei Verse eines anderen Liedes im Kürze. Die haben schon einen größeren Tiefgang. Jesus, mein Jesus, hat Heil mir gebracht. Jesus allein hat mich glücklich gemacht. Ewiges Leben, Herr, schenkst du mir. Durch deine Gnade bin ich glücklich hier, dass dabei wurde nichts gelogen oder in Schaum gewühlt. Der zweite Vers, nur der Erlöste kann immer sich freuen. Soll's auch durch Trübsale gehen. Gnade, die Fülle und Hoffnung sind sein, die mich ermutigen, fester zu stehen. Liebe Gemeinde, tiefer Frieden und Zuversicht hat uns damals trotz Armut und vieler Entbehrungen erfüllt. Bitte nehmen Sie mir das heute Morgen als persönliches Zeugnis ab. Ging es den Jüngern damals nach der Kreuzigung und der Auferstehung ihres Herrn nicht ähnlich, als sie sich total verängstigt hinter verschlossenen Türen versammelten? Plötzlich stand Jesus wie aus einem Nichts vor ihm und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Da ist noch gar nicht zur Sprache gekommen, wie ihre weitere Zukunft, über die sie ja so verängstigt waren, wie ihre weitere Zukunft aussehen wird. Aber Jesus war zunächst eine andere Priorität wichtiger. Ihnen den himmlischen, göttlichen Frieden zu schenken und damit auch in Leib, Seele und Geist Ruhe bei Ihnen einkehren zu lassen und aus der Ruhe neue Kraft zu schöpfen und aus dieser Kraft wieder Freude. Und genau das ist so eingetreten. Wir lesen dann am Ende, und die Jünger wurden froh. Da wurden sie froh. Bitte kaufen doch auch wir die Zeit aus, die uns jetzt noch geschenkt ist. Kaufen wir sie aus durch eigene Glaubenserfahrung mit Jesus und mit der Heiligen Schrift. So wird uns er, der gute Hirte, zurüsten. Er wird uns aufbauen, auch wenn schwere Tage hereinbrechen sollten. Wann steht nicht fest. Aber sich zuzurüsten ist immer wichtig und wertvoll. Er hilft mir, er der Herr, beim Bau meines Lebens. Ein Fundament nicht erschüttern. Es ist sein erklärter, unumstößlicher Wille für seine Nachfolger. Dort, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Unsere endgültige Heimat meine Lieben, ist für Christen nicht hier, sondern dort in der Höhe. Und deshalb singen wir auch gleich Stern, auf den ich schaue. Und zum Schluss Ziel, das ich erstrebe. Alles, Herr, bis nun. Amen. Der Friede Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, viele namhafte Bibelkenner unserer Tage stimmen darüber ein, dass wir uns mitten in der sogenannten Endzeit befinden. Viele Hinweise in der sogenannten Endzeit finden wir auch in der Heiligen Schrift. Und dennoch ist unser menschliches Ohr nicht sehr geneigt, solche Botschaften hören zu wollen. Ich kann das gut verstehen. Ich hatte einen Onkel, der sprach eigentlich nur immer über die Endzeit. Ob das Geburtstagsfeiern waren oder irgendwas anderes, er hatte immer dasselbe Thema. Das ist es bei uns nicht, aber es ist angebracht, auch einmal ernsthaft dieses Thema zumindest mal in sich aufzunehmen mit hörenden Ohren. Warum ist dieses Thema nicht so gewünscht? Wollen uns Worte der Heiligen Schrift hierzu Angst machen? Uns nur noch mehr verunsichern? Sicherlich, bis zu einem gewissen Grad ist dem so. Und das ist auch gut so. Denn die täglichen Nachrichten im Fernsehen mit den oft schrecklichen Bildern verunsichern sie nicht auch uns fast noch mehr wie die Worte in der Heiligen Schrift? Vielleicht reicht einem aber auch schon die Vielzahl an Negativeindrücken. Und am Sonntag möchte man dann eigentlich hiervon in Ruhe gelassen werden. Unser heutiger Predigtext handelt auch von Katastrophen. Aber er zeigt auch im Gegensatz zu allen anderen Nachrichten, die wir hören und sehen, er zeigt die Möglichkeit auf, aus diesen Katastrophen heil herauszukommen. Damit das aber geschieht, werde ich als Hörer eine klare Entscheidung zu treffen haben. Die nimmt uns Gott nicht ab. Diese Entscheidung liegt allein bei Ihnen und bei mir. Heil oder Unheil. Hören wir nun auf die Schlussworte Jesu bei seiner Bergpredigt aufgezeichnet in Matthäus Kapitel 7 in den Versen 14 bis 29. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kam und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Winde kamen, ja, die Beten und stießen das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Liebe Gemeinde, zwei Häuser, Felsen, Grund oder Sandgrund, auf Felsen gebaut oder auf Sand. Für welches Fundament entscheiden wir uns heute nach dem Gottesdienst? Oder vielleicht schon während des Gottesdienstes? Aber wir spüren es diesen Worten Jesu ab, wir hören es ja heraus. Das Volk entsetzte sich. Sieht das heute bei uns nicht genauso aus? Ein Entsetzen löst doch das andere ab. Einmal wird man von einem Unfall, von einer Katastrophe persönlich mehr betroffen und das andere mal weniger. Oft genug jedenfalls erreichen uns Ereignisse auch im Privaten, wie auch aus dem öffentlichen Leben, die uns schon rein instinktiv die Fragen aufdrängen, ja, wenn das so war, wie soll es denn eigentlich weitergehen? Ja, wenn das so war ist, was mir jetzt auch der Facharzt gesagt, wie soll es dann mit mir und meiner Familie weitergehen? Haben Sie solche Gespräche nicht auch schon gehört? Wie soll das eigentlich weitergehen? Warum wird jetzt im Blick auf unseren sozialen Status, auf unsere Wirtschafts- und Finanzkrise, wie wird das weitergehen? Warum wird dagegen nichts Sinnvolles von der Regierung unternommen? Manchmal werden derartige Fragen auch gleich im Keim in uns erstickt, weil wir gar nicht mehr eine einigermaßen vernünftige oder gar eine ehrliche Antwort erwarten. Wir wollen uns eine Enttäuschung also mehr erfahren. Und dennoch, die uns ernsthaft zu schaffen machen, wir aber nicht wissen, wie wir damit, damit fertig werden kann. Eine ernsthafte Krise entstand ja bereits im Paradies bei Adam und Eva nach dem Griff. Mit dem Verweis aus dem Paradies waren auch gleichzeitig die Weichen für Krisen. Im Alltag denken wir an die Histen und Dornen. Aber auch harte Überlebenskrisen, steigt mein Ding auf, mein meine Gabe nicht mehr auf. Und schon ist der Totschlag vorprogrammiert. Die Bibel ist voll von der ersten bis zur letzten Seite der Offenbarung von Krisen, aber auch von Wegen, die aus der Krise führen. Lassen Sie es mich auf den Punkt bringen. Unsicherheiten bis hin zu gravierenden Existenzängsten nisten sich zunehmend bei uns ein. Da können auch so kurzfristige Hochs, wie wir es im Moment erleben und es uns vorhergesagt wird, auch die dichten Wolken nicht vertreiben. Manchmal kann auch eben der dritte Arzt, den ich wegen meiner heftigen Schmerzen aufsuche, keine klare, keine hilfreiche Diagnose stellen. Man wird durchgereicht zu einem anderen Spezialisten. Dadurch die Krise behoben in mir, die Fragen weggescheut. Oder wie sicher ist noch mein Arbeitsplatz? Oder wenn bin ich mit meinem Geld am Ende? Wann muss ich bei Hartz IV anklopfen? Meine Lieben, wie dramatisch die Lage ist, ist mir eigentlich gestern Nachmittag erst so richtig klar. Ich habe mir hier Folgendes gelesen. Für das Jahr 2010 werden 140.000 Privatinsolvenzen erwartet. Besonders betroffen seien vor allem junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren. Im ersten Quartal dieses Jahres sei in dieser Bevölkerungsgruppe die Zahl der Privatinsolvenzen um 72% gestiegen. Verarmung schreite voran. Daran wird doch deutlich, welch starke Unwetter in unsere Gesellschaft schon eingefallen sind und vor allem das Lebenshaus, die Lebensperspektiven junger Menschen außerordentlich schwer bedroht. Mich persönlich, und das gestatten Sie mir bitte, berührt zurzeit die seit ein bis zwei Jahren eingetretene Finanzkrise am meisten. Warum? Mich berührt nicht immer alles in gleicher Weise, aber das berührt mich. Warum? In aller gebotenen Demut möchte ich dies begründen, weil ich über eine Reihe von Jahren in meinem Konzern mitverantwortlich war bei der Erstellung von Ergebnis- und wichtige Bilanzdaten für einen Zeitraum von 3, 5 und 10 Jahren. Und hier braucht man eine Vielzahl wichtiger Eckdaten, um dann geeignete Prämissen zu unterstellen und einzubringen. Die eingetretene Finanzkrise ist doch bei Licht betrachtet das Ergebnis aufgehäufter Schuldenberge weltübergreifender Volkswirtschaften. Und für Schulden gibt es ja ein Sprichwort. Schulden wachsen uns schnell über den Kopf. Sie entwickeln eine Eigendynamik in sich selbst. Wenn man mal damit angefangen hat, dann denkt man ja, auf die kommt es, 2 Euro kommt es auch nicht mehr an. Und dann geht es weiter. Unsere Staatshaushalte, habe ich manchmal den Eindruck, folgen auch bis zu einem gewissen Grad dieser Linie und ziehen große Summen in Wechseln auf die Zukunft unserer Kinder. Diese Schuldenberge werden noch immer, auch heute, auf anstatt abgebaut. Ob alte Sparmaßnahmen so greifen, wird man noch erleben müssen. In meinen Gesprächen, die ich in der letzten Woche gewusst habe, im Hinblick auf den heutigen Gottesdienst mit Experten führte, unsere Prognosen, wie sicher unsere Währung, Dollar oder Euro, die Zukunft überstehen wird. Ein großer Bankenkrach, ich ziehe wörtlich, sei nicht mehr völlig auszuschließen. Wie stellen wir uns darauf ein, meine Lieben? Das ist doch die Frage. Tun Sie doch auch. Oder ist das überhaupt möglich? Offensichtlich nicht mehr mit Mitteln, die allein in Menschenmöglichkeiten, Maßnahmen, Überlegungen, Hochrechnungen aller Art entstehen. Aber Christen haben in der Bibel ebenfalls keine Verheißung, das möchte ich ganz bewusst auch unterstreichen, die ihnen ein Wohlergehen auf Lebenszeit in dieser Welt zusichern. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann bezieht sich dieses Leben eben nicht in erster Linie auf diese Welt, sondern auf das weite Leben in der Ewigkeit. Und deshalb himmlische Hilfen für unser Leben auf dieser Erde, um das ewige Leben zu erreichen. Das allein sollte das Lebensziel eines jeden Christen sein. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Diesen Vers aus dem Hebräerbrief erinnere ich mich noch so wie heute im Konfirmandenunterricht 1948 gelernt. Und genau das war auch mein Predigtext in dem Heimatort in Bessarabien, wo ich geboren bin, durfte ich dort nach 66 Jahren auf dem Friedhof zum ersten Mal wieder einen evangelisch-lutherischen Gottesdienst halten. Mit Teilnahme und genau das will nämlich Jesus in dem Bild des Hausbaus auf Sand oder Felsen zum Ausdruck bringen. Er bietet uns die uneingeschränkte Möglichkeit, also für jeden Einzelnen uneingeschränkt, das Haus seines Lebens auf den Felsen Jesus Christus zu bauen. Und nur der Sohn kann nicht nur allen Naturgewalten, Unwettern und Stürmen in dieser Welt widerstehen, sondern, und das ist etwas ganz Entscheidendes, sondern er kann auch allen, betone allen, noch so üblen Machenschaften und zerstörerischen Krisen des altbösen Feindes zum Ende bringen. Denke hier eben an diese meine persönlichen Gesundheitskrisen, aber auch an die Finanzkrisen und Wirtschaftskrisen, Umweltkrisen, Epidemien und vieles andere mehr. Und genau diese Macht Satans sollen und müssen auch Christen, stets im Auge behalten, aber ohne Furcht. In der Welt habt ihr Angst. Keine Furcht. Angst. Aber seid los. Ich habe die Welt gewonnen. Martin Luther hat dunkle Täler in seinem Leben hautnah erfahren und seine Erfahrung in Worte gefasst, die wir nachher singen werden. Mögen sie auch zu unserem eigenen Bekenntnis werden. Der altböse Feind mit Ernst, und jetzt steht es hier genau, mit Ernst erst jetzt meint. Ja? Großmacht und Gewiss seine grausame Rüstung ist, auch er ist nicht seinesgleichen. Und der Fürst dieser Welt, so dichtet er weiter, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nichts. Das macht. Er ist Gericht, das heißt gerichtet. Er bewegt sich im Schranken Gottes. Auf Erd ist nichts seinesgleichen und ein Wörtlein, so sagt dann Luther am Schluss, ein Wörtlein kann ihn fällen. Ich bin überzeugt, Sie wissen, wer dieses Wörtlein ist. Jesus. Jesus allein. Dieses Wörtlein bringt uns wieder zurück zum Felsen, über den wir bereits kurz gesprochen haben. Liebe Gemeinde, erst wenn die Stürme vorüber sind, erkennt man die Ausmaße der Katastrophe für Tier und Mensch. Dann nämlich entscheidet sich, ob mir mein irdisches Sandhaus oder auch gleichzeitig mein himmlisches Haus zerstört. Und damit meine ich meinen Glauben an Gott, den Vater. Das von auf der Flucht mit dem Planwagen mitgeführte kleine Vermögen oder Sachen, die wir noch hatten, dort unter dem Keller geschossen. Es verbrannte alles. Wer konnte jetzt meinem Vater sagen, wie es weitergeht mit ihm und mit seiner Familie? Schließlich teilten wir damals Tausende, nein, Abertausende von Flüchtlingen und Ausgebombten das ähnliche Schicksal und die ähnliche Frage, wie wird es wohl jetzt weitergehen mit uns? Nach einigen Wochen dürftiger Unterkünfte, teilweise in Torfschuppen, wurde uns als sechsköpfige Familie ein einziges mittelgroßes Zimmer auf einem Bauernhof zugewiesen. Und wir waren glücklich und dankbar, wenigstens mal wieder ein Dach über dem Kopf zu haben. Jetzt ging es uns ja schon viel besser, als es Jesus ging. Wo er sein Haupt hinlege. Und das hatten wir doch. Hat er uns nicht reich gemacht? So fühlten wir uns. Der Name Jesus wurde in jenen Tagen nicht nur zu einem Felsen, nicht nur zu einem Magneten, der seine mühseligen und geladenen Nachfolger anzog, sondern er wurde auch gleichzeitig für uns zu einer Quelle lebendigen Wassers, im klaren Hochdeutsch. Man fing an, sich wieder Bibelverse in Erinnerung zu setzen. Man fing an, wieder zu beten, zu singen. Und diejenigen, die Jesus lieb hatten, fanden dann auch zueinander, wo immer und wann immer es möglich war. Gesangbücher waren so gut wie nicht vorhanden. Ich kann mich an keins erinnern. Liebe wird also aus dem Gedächtnis oder irgendwo abgeschrieben. Und genau diese Aufgabe ist mir auch zugefallen. Ich habe sie in einem Schulheft, haben wir die Lieder aufgeschrieben. Einer hat es dann vorgesagt und die anderen haben immer stückchenweise. mein erstes Lied. Ich habe dieses Klavier hier mit mir. Dieses erste Lied. Ja, die Kinder sind jetzt, aber vielleicht hören sie es doch. Dieses erste Lied, das ich damals aufschrieb, ich habe mir meine Handschrift gestaunt. Das erste Lied, aber wiedererkannt. Das erste Lied hat folgenden Text. Vielleicht kennt manche Ältere von Ihnen das auch noch. Bin mal gespannt. Wer so, dann machen Sie den Fingerchen so. Ja, bitte. Gott liebt die kleinen Vögelein, von Unglück rettet er. Und wenn er so die Vöglein liebt, so liebt er mich noch mehr. Er hat geschaffen Blumen an. Nicht nur die Gesichter der Kinder. Frisches Quellwasser aus dem Felsen Jesus Christus erquickte in solchen jenen Tagen jung und alt gleichermaßen. Und meine Lieben, eine solche Gemeinschaft, jung und alt, Kinder, alles zusammen auf einem Haufen, das prägt und das erhält den Glauben. Wenn dieses Lied, Entschuldigung, noch zwei Verse eines anderen Liedes im Kapitel, die haben schon einen größeren Tiefgang. Jesus, mein Jesus, hat Heil mir gebracht. Jesus allein hat mich glücklich gemacht. Ewiges Leben, Herr, schenkst du mir. Durch deine Gnade bin ich glücklich hier, das ist dabei Gott nichts gelogen oder in Schaum gewühlt. Der zweite Vers, nur der Erlöste kann immer sich freuen. Soll's auch durch Trübsale gehen, Gnade, die Fülle und Hoffnung sind sein, die mich ermutigen, fester zu stehen. Liebe Gemeinde, tiefer Frieden und Zuversicht hat uns damals trotz Armut und vieler Entbehrungen erfüllt. Bitte nehmen Sie mir das heute Morgen als persönliches Zeugnis ab. Ging es den Jüngern damals nach der Kreuzigung und der Auferstehung ihres Herrn nicht ähnlich, als sie sich total verängstigt hinter verschlossenen Türen versammelten? Plötzlich stand Jesus wie aus einem Nichts vor ihm und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Da ist noch gar nicht zur Sprache gekommen, wie ihre weitere Zukunft, über die sie ja so verängstigt waren, wie ihre weitere Zukunft aussehen wird. Aber Jesus war zunächst eine andere Priorität wichtiger. Ihnen den himmlischen, göttlichen Frieden zu schenken und damit auch in Leib, Seele und Geist Ruhe bei ihnen einkehren zu lassen und aus der Ruhe neue Kraft zu schöpfen und aus dieser Kraft wieder Freude. Und genau das ist so eingetreten. Wir lesen dann am Ende, und die Jünger wurden froh. Da wurden sie froh. Bitte kaufen doch auch wir die Zeit aus, die uns jetzt noch geschenkt ist. Kaufen wir sie aus durch eigene Glaubenserfahrung mit Jesus und mit der Heiligen Schrift. So wird uns er, der gute Hirte, zurüsten. Er wird uns aufbauen, auch wenn schwere Tage hereinbrechen sollten. Wann steht nicht fest. Aber sie zuzurüsten ist immer wichtig und wertvoll. Er hilft mir, er der Herr, beim Bau meines Lebens. Thank you. können sein Fundament nicht erschüttern. Es ist sein erklärter, unumstößlicher Wille für deine Nachfolger. Dort, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Unsere endgültige Heimat, meine Lieben, ist für Christen nicht hier, sondern dort in der Höhe. Und deshalb singen wir auch gleich Stern, auf den ich schaue. Und zum Schluss Ziel, das ich erstrebe. Alles, Herr, bist du. Amen.